Ich fange heute mal an mit einer Bibelstelle, über die ihr schon gefühlte 5000 Predigten gehört habt. Die Hochzeit zu Kana. Johannes Kapitel 2, falls du das anwerfen möchtest, ich verwende in diesem Teil der Predigt die Luther-Übersetzung in der Ausgabe 1984. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht dich das an, Frau, was ich hier tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter aber spricht zu den Dienern: Was immer er euch sagt, das tut. Standen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. In jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Sie füllten sie bis oben hin. Er spricht zu ihnen: Jetzt schöpft und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten sie. Als der Speisemeister aber den Wein kostete, der vorher Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber, die wussten das, die das Wasser geschöpft hatten, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie dann betrunken sind, den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Jemand, der diese kleine Geschichte noch nicht kannte? Gut. Da gibt es ja alles Mögliche, was man reininterpretieren kann. Das ist ja bei den Gleichnissen und bei vielen Geschichten, die Jesus erlebt hat, so. Man kann alles Mögliche damit begründen, zum Teil auch das Gegenteil. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Ich möchte nur ein paar Punkte daran deutlich machen, die wichtig sind für heute. Predigt heißt ja immer: Was will Gott heute euch sagen? Aus dem Wort Gottes. Manchmal ist es schwierig, über einen Text zum zweiten oder dritten Mal zu predigen, weil im Hinterkopf noch diese tollen Wahrheiten sind, die fürs letzte Mal waren und die euch heute einfach nicht interessieren. Gut, also für heute so ein bisschen zur Einordnung. Da ist eine Hochzeit in Kana in Galiläa, die Mutter Jesu ist da. Johannes ist ein Augenzeuge, an vielen Stellen seines Berichtes wird deutlich, dass er dabei war. Er ist nicht jemand, der gehört hat von jemand, der gehört hat und dann aufgeschrieben hat, sondern er war dabei. Bei ihm finden sich oft Schilderungen, da wurde es Abend und dann wurde es kühler und wir waren alleine zusammen im Haus und dann klopft es. Und draußen steht einer der Obersten, der Pharisäer. Wir waren überrascht. Also von der Qualität her. Das heißt, Johannes hat sehr, sehr viele Details drin, die nachweisen, dass er mit dabei war. Gut, also er berichtet hier, da war eine Hochzeit, die Mutter Jesu war geladen und Jesus und seine Jünger waren geladen. Das ist jetzt schon mal spannend. Wo ist Josef? War wahrscheinlich schon tot. Ja. Wir finden über Josef ab einer bestimmten Stelle der Geschichte nichts mehr. Josef war selbstständiger Zimmermann, als er Maria geehelicht hat. Wenn Maria so alt war, wie sie üblicherweise war, bei Heirat, dann war sie ungefähr 12 bis 14. Das heißt, Josef war einiges älter und möglicherweise schon tot. Üblich wäre gewesen, wenn er noch gelebt hätte, dass die Mutter Jesu, also Maria, eingeladen war und Josef auch. Also Josef ist hier nicht genannt und möglicherweise Indizien sprechen dafür, dass er zu der Zeit schon nicht mehr gelebt hat. Dann was ganz Spannendes. Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Wieso hat der Mann Jünger? Wieso hat er Jünger? Warum laufen die ihm nach? Ein bisschen später lesen wir, und das ist das allererste Zeichen, das Jesus tat. Aha, sind die Jünger ihm nachgelaufen, weil sie Wunder gesehen haben? Offensichtlich nicht. Die Jünger haben da was anderes gespürt. Die haben da was anderes gespürt. Augustinus hat einmal gesagt: Unsere Seele ist unruhig zu dir, bis sie Ruhe in dir findet, Gott. Das ist das, was wir heute Morgen gesungen haben. Diese Intimität, dieses Gott hat uns geschaffen zu ihm hin. Und so lange, bis unsere Seele in ihm Ruhe findet, sind wir unruhig. Und vielleicht war das hier ja ähnlich, dass sich da Menschen um Jesus gesammelt haben, die festgestellt haben, genau das ist etwas, da kann ich gar nicht anders als nachfolgen. Aber interessant ist auf jeden Fall, Wunder folgten nach. Wunder waren die Bestätigung. Wunder waren das, was dann kam. Aber gefolgt sind sie ihm, weil es Jesus ist. Und dazu möchte ich uns auch ermutigen. Wir folgen ihm, weil es Jesus ist, weil er Gott ist, weil er so ist, wie er ist, weil wir ihn anbeten. Wie wir vorher gesagt haben, nicht nur viele, viele Gründe, ihn zu loben. Das wären die Wunder. Du hast das getan, du hast verhindert, dass das geschehen ist. Du hast dies getan, du versorgst mich hier, du machst da das. Aber das ist nicht der Grund, warum wir ihm folgen. Der Grund, warum wir ihm folgen, ist der, dass er Jesus ist. Ist der, dass wir was haben, was wir anbeten. Ist der, dass wir niederknien und sagen, ich habe niemals vorher gedacht, dass es sowas wie dich geben kann. Und jetzt hast du mich gefunden und ich habe dich kennengelernt. Dann sind sie da auf der Feier. Warum hat Jesus sich als allererstes in seinem Dienst eine Gelegenheit ausgesucht, Wunder zu tun, in der es um Menschen geht? Warum nicht? Jesus ging zum Tempel und er war im Tempel und dann erschien ein großes Licht. Das kommt später, das kommt als nächstes. Als allererstes, das erste Wunder, da begegnet Jesus der Not zweier Menschen. Der Not eines Bräutigams und seiner Braut. Und da spricht für mich auch eine klare Sprache. Wann auch immer jemand dir gesagt hat, dass du tun musst, dass du arbeiten musst, dass das Reich Gottes wichtiger ist, dann habe ich da Zweifel. Wenn jemand gesagt hat, versucht hat, dich zu einem religiösen Erfüllungsautomaten zu machen, ja, komm ins Reich Gottes und arbeite, im Himmel gibt es dann Lohn, dann spricht dieses Gleichnis, diese Geschichte und diese Einordnung eine ganz andere Sprache zu mir. Die allererste Gelegenheit, wo Jesus auftritt und seine Herrlichkeit offenbart, ist die, wo jemand in Not ist. Es ist kaum etwas so peinlich, wie zur Hochzeit einzuladen und mittendrin, wenn die Feier gerade richtig im Gang ist, zu sagen, ab jetzt fasten wir gemeinsam, oder? Da kommt gerade die Stimmung auf und die Leute, und dann zu sagen, wir sind arm, wir haben nicht mehr. Das ist extrem peinlich. Und das ist der Moment, den sich Gott aussucht, um sein allererstes Wunder zu tun. Gut, wir könnten jetzt über Glauben predigen, dass Maria sagt, Maria kannte offensichtlich ihren Sohn und dass da mehr dahinter steckt. Sein erstes Wunder und trotzdem weiß sie, dass er in der Lage ist, alles zu tun und fragt ihn, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt, das geht dich nichts an, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann sind da steinerne Wasserkrüge für die Reinigung. Und sie sagt, ohne auf seinen Einwand zu achten, was immer er sagt, das tut. Wir könnten darüber sprechen, dass dieser Glaube möglicherweise dazu beigetragen hat, dass das Wunder geschehen ist. Wir könnten auch darüber sprechen, dass diese Wasserkrüge, diese steinernen, ja, also eigentlich das Reinigungswasser, dann umgewandelt wurde in den besten Wein. Wir könnten darüber sprechen, dass der beste Wein zum Schluss kommt. All diese Sachen, die ihr kennt. Aber für mich ganz klar im Vordergrund für heute steht dieses eine, Gott begegnet den Nöten der Menschen. Und das ist das Erste und Wichtigste. Und das ist das Grundprinzip. Und das ist das, womit er beginnt. Er sieht, hier ist Not und ich handle. Der Vater hat dieses Wunder mit Sicherheit geplant gehabt, auch wenn Jesus das im ersten Moment noch gar nicht wusste vielleicht. Und das Zweite spricht für mich von Intimität. Braut und Bräutigam, ausgerechnet eine Hochzeit. Es hätte auch eine andere Gelegenheit sein können, zu der Menschen in Not sind. Aber Jesus will ganz bewusst, Gott will ganz bewusst eine Hochzeit. Die Gelegenheit, wo zwei Menschen zusammenkommen und sich zu einer neuen Einheit verbinden, da ist Gott mit dabei und legt seinen Segen drauf. Wir lesen in den Propheten immer wieder, die Stimme von Braut und Bräutigam wird nicht mehr gehört werden. Die Menschen werden nicht mehr heiraten, wenn das Volk moralisch verfiel. Und wann auch immer Leute sich umgewandt haben zu Gott, dann sagt er, und jetzt wird Braut und Bräutigam werden wieder zusammenkommen. Menschen werden wieder heiraten, werden sich einander versprechen, werden miteinander durchs Leben gehen, bis dass der Tod sie scheidet und nicht irgendwas anderes. Das heißt, diese Intimität, diese Beziehung von Menschen zueinander, das ist die erste Gelegenheit, wo Gott wirkt. Das ist Gott wichtig. Für mich spricht das auch dafür, was bei uns wertvoll ist und wertvoll sein sollte. Nämlich das Zusammenkommen, die Gemeinschaft, die Intimität miteinander. Jetzt nicht nur Mann und Frau, das auch, aber als Volk Gottes. Denn letztendlich, wenn es um Braut und Bräutigam geht, dann geht es, wenn wir die Bibel betrachten, es geht auch immer um Gott und um seine Gemeinde. Und als allererstes tritt Jesus also auf und tut ein Wunder bei etwas, wo man sagen kann, das steht auch dafür, für Gott und für die Gemeinde. Er möchte, dass die Gemeinde mit ihm Intimität hat. Wie wir heute Morgen gesungen haben, dass wir zusammenkommen. Wir stehen gerade in einer Predigtreihe, mehr oder weniger. Der eine oder andere wird es gemerkt haben, wo es genau darum geht. Menschen lernen Gott kennen. Wir hatten darüber gesprochen, dass Menschen vom Dunkel ins Licht kommen. Bild. Wir hatten darüber gesprochen, dass es ein Prozess ist. Ja, dass nicht wie heute Morgen, das ist eine ganz, ganz seltene Sache. Wenn ein Mensch so vorbereitet ist, dass Gott ihm einen Unfall zustoßen lassen kann und er fällt auf die Knie und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das lesen wir in der Bibel, das haben wir heute Morgen in einem Zeugnis gehört. Aber meistens ist es ein Prozess, wo ein Mensch abgeholt wird und weitergeführt wird und weitergeführt wird und irgendwann sagt, ja, das ist das, was ich gesucht habe. Wir hatten festgestellt, dass der Prozess individuell ist, dass nicht jeder auf die gleiche Weise zum Glauben kommt. Den einen spricht das an, den anderen spricht das an, jemand anders wird von Gott so abgeholt. Der eine erlebt Gott als Vater, der andere erlebt Gott als König. Die Wege, die sind ganz vielseitig, wie Gott die Menschen zu sich zieht. Wir hatten uns irgendwann mal darüber unterhalten, über Erntearbeiter und uns alle freiwillig gemeldet, also über diejenigen, die daran mitarbeiten, die sich zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, nicht als religiöse Erfüllungsautomaten, so davon hängt mein Wert ab, aber einfach als die, die es erlebt haben und die das weitertragen in die Welt. Ja. Wir hatten darüber gesprochen, dass es Himmel und Hölle gibt. Oh, ein ganz böses Thema. Hatten darüber gesprochen, ja, es gibt eine Zukunft für die Menschen in der Gegenwart Gottes. Wir müssen uns aber auch mal mit dem Gegenteil beschäftigen. Und wenn du hier drin liest, wer alles in die Hölle kommt, wer alles in eine Zukunft kommt, fern von Gott und Qualen und wie das beschrieben ist, den Schreibern der Bibel, die dort Einblick hatten, gehen die Worte aus. Es ist furchtbar. Dann kannst du nicht anders als sagen, ja, das ist mir wichtig. Wie gesagt, nicht aus Druck, sondern weil du die Liebe erlebt hast und weil du willst, dass andere das auch erleben. Wir hatten neulich festgestellt, dass Menschen, wenn sie ins Reich Gottes kommen, von Neuem geboren werden und haben dann so ein bisschen uns über Babys unterhalten. Dass das ganz, ganz schwierig ist. Jemand, der geistlich von Neuem geboren ist, rumläuft wie ein Erwachsener, argumentiert wie ein Erwachsener, aussieht wie ein Erwachsener, aber geistlich gesehen als Baby bezeichnet wird und dass das für uns mit Verantwortung zusammenhängt. Dass wir schauen müssen, dass der keinen Blödsinn macht, keine zu frühe und zu große Verantwortung demjenigen geben. Ne? Genauso wenig wie du deinem neugeborenen Kinderwagen, oh, hier ist der Wagenschlüssel, Autoschlüssel, hier ist der Hausschlüssel, Kühlschrank ist da hinten, hab Spaß, ich gucke in 4 Wochen wieder vorbei. Genauso wenig kann man jemand, der geistlich von Neuem geboren ist, diese ganzen Dinge anvertrauen, die dann später kommen. Wir hatten gesagt, dass Kinder dauernd Aufmerksamkeit brauchen und dass Kinder Dreck machen, meistens so im unteren Bereich. Und dass das sehr, sehr überraschend sein kann, wenn man das so aufmacht und die Fliegen sofort herbeigestürzt kommen, von dem Aroma angezogen und dass es im Geistlichen manchmal ähnlich ist. Ja, und heute, da haben wir über Intimität gesprochen. Da sprechen wir über Intimität, darüber Gemeinschaft zu haben. Und ich verrate euch was, das ist etwas, was Menschen auch suchen. Das eine ist, dass sie erkennen, Jesus Christus ist das, was mein Herz die ganze Zeit gesucht hat. Das andere ist Gemeinschaft. Jesus sagt im Johannesevangelium, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, diese Gemeinschaft, diese Intimität, diese Beziehung zueinander, das gibt es heutzutage in der Welt nur wenig. Und das ist das, was die Menschen suchen. Und das ist etwas, wozu wir auch bereit sein müssen. Wenn Menschen neu zum Glauben kommen, wenn sie neu in die Gemeinde kommen, und ich habe schon 68 gute Freunde und dann noch 94 fast so gute Freunde, dann werde ich keine Hand mehr frei haben, die ich demjenigen entgegenstrecke. Ja? Dann werde ich es ihm schwer machen, im Leib Christi anzukommen. Gott ist diese Intimität, dass wir zusammen sind, so wichtig. Und ich muss vorsichtig sein, wenn ich sowas sage, weil es klingt nach Manipulation. Ja? Oh, wenn da jemand in die Gemeinde kommt, dann bist du nett zu ihm. Das ist nicht gemeint. Das ist aber ein Risiko. Das ist was man manchmal hört. Da müssen Menschen so und so aufgenommen werden und so. Wenn man das als Technik macht, dann ist es falsch. Stimmt ihr zu? Wenn man das so als ja, und dann haben wir Gemeindewachstum und dann haben wir dies und jenes. Nein, darum geht es nicht. Deswegen versuche ich, das Herz Gottes aus dieser Geschichte und aus dem, was das Wort Gottes sonst sagt, rauszuzeigen, wie Gott uns liebt. Und dann, wenn wir diese Liebe erlebt haben, dann können wir gar nicht anders, als zu sagen, ja, das ist ein neugeborenes Kind Gottes, der ist komisch, das war ich auch, als ich neugeboren wurde, geistlich. Der geht mir manchmal auf die Nerven, der macht Dreck, der macht alles Mögliche, aber ich weiß, Menschen kommen aus allen möglichen Gründen in den Leib Christi und in die Gemeinde und zu Gott. Aber sie bleiben nur aus einem einzigen Grund, weil sie dort Beziehung gefunden haben. Und dann bin ich bereit, meine Hand auszustrecken und zu sagen, du, komm doch vorbei. Oder wie kann ich dir helfen? Und zwar von Herzen. Ja? Und das ist das, worum Gott uns, glaube ich, bittet. Dass wir diese Bereitschaft in uns entwickeln lassen. Dass wir die Liebe Gottes so durch uns durchdringen lassen, dass Menschen eingebunden werden können in den Leib. Versteht ihr, was ich meine? Gut. Es gibt noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Ich habe da so ein paar Helfer, die inzwischen geflüchtet sind. Ach nee, da ist einer und da ist noch einer. Prima. Gut. Könntet ihr euch mal in diesen Raum da verziehen, bitte? Und zwar wollte ich das einfach nochmal symbolisieren. Also die Bereitschaft, Beziehungen einzugehen und Menschen reinzunehmen und reinzulieben, das ist die eine Sache, die wir berücksichtigen müssen, wenn Leute zum Glauben kommen, neben den Sachen, über die wir in letzter Zeit gepredigt haben. Das andere möchte ich an diesem Raum hier symbolisieren. Ja? Wir haben hier einen Bühnenraum, der steht jetzt mal für die Welt. Okay? Es ist finster da drin, von daher ist es egal, wie groß er ist, die merken das nicht. Es ist finster da drin und dieser Raum hat an sich nichts, was besonders toll ist. Er hat nur eine einzige Tür. Menschen, die in der Welt leben, sind in der gleichen Situation. Sie leben in der Finsternis. Sie wissen von Gott ein bisschen was oder ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall nicht alles. Und es gibt nur einen einzigen Ausweg aus ihrer Situation. Dafür steht die Tür. Jesus hat mal gesagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür. Also es gibt nur einen Weg, der rausführt aus der Dunkelheit ins Licht und ins Leben. Frage, in welchem Zustand werden Sie sein, wenn Sie aus der Finsternis rauskommen? Geblendet, weil es drin dunkel ist und draußen hell. Genau, ja. Werden Sie das, was Sie hier draußen finden, erwarten? Eigentlich nicht, ne? Sie kennen ja nur die Finsternis, Sie wissen nur, wie es da drin ist. Also, zum Licht kommen Sie, wenn jetzt jemand kommt, Sie sind in der Finsternis und Ihnen erklärt, wo die Tür ist, also Ihnen erklärt, wo Jesus ist, was Jesus für Sie getan hat, dass Sie nicht länger im Finsteren bleiben müssen und da festgehalten sind, sondern dass Sie rauskommen dürfen. Okay? Das ist also das, was wir als Evangelisation bezeichnen. Und wenn jemand Ihnen diese Tür zeigt, dann dann werden sie rauskommen und wir erwarten jetzt vielleicht, also wir hatten schon gesagt, es sind Babys und es sind, gut, aber sie kommen raus in einem Zustand, mit dem wir normalerweise nicht rechnen. Das ist der Zustand, in dem sie rauskommen, in dem sie aus der Finsternis zum Licht kommen. Sehen sie so aus, als wäre das Leben qualitativ hochwertig? Nein. Können Sie das merken? Ganz, ganz wichtige Frage. Merken Sie, dass da irgendwie ein Arm am Leib festgebunden ist und die Füße sind aneinander gefesselt? Merken Sie das? Sie merken es nicht. Die hatten das da drin die ganze Zeit. Das ist der Zustand, an den Sie gewöhnt sind. Das ist der Zustand, an den Sie gewöhnt sind. Merkt sie, dass sie 30% sieht? Wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt kommt eine weitere Aufgabe für uns, nämlich das Erkennen und ihnen dabei helfen. Ja? Nochmal, sie waren vorher in der Finsternis. Der Unterschied vom Finsternis, von der Finsternis hier raus zum Licht, der ist so groß und so toll, dass sie wahrscheinlich begeistert sind und gar nicht merken, dass sie nicht voll funktionsfähig sind, dass sie gebunden sind. Ja? Es ist eine ganz ernste Sache, denn da drin liegt ein Grund dafür, warum viele Christen ein Leben führen, das weit unterhalb dessen ist, was Gott für sie vorgesehen hat. Aber sie sind nicht in der Lage, es zu sehen, sondern sie sehen, ich war in Finsternis, jetzt bin ich im Licht. Und freuen sich. Und freuen sich und freuen sich und freuen sich und fragen sich vielleicht mal irgendwann, warum bewegen andere Leute wesentlich mehr, als ich das tue. Und, wie gesagt, der Unterschied Dunkelheit, Licht, der zeigt ihnen, ja, jetzt ist das Leben viel besser. Und weil sie vorher schon in dem Zustand waren, werden sie das hier draußen überhaupt nicht wahrnehmen. Sie brauchen Hilfe anderer. Der Leib Christi braucht Hilfe anderer. Das heißt, er braucht jetzt jemand, der sich erstmal um ihn kümmert, sich freut, dass er raus ist aus der Finsternis und dass er drin ist im Licht, der mit ihm zusammen geht und dann irgendwann mal feststellt, das geht sehr seltsam langsam und dann sich rein investiert und Zeit investiert und sagt, du, also da ist was, das ist noch gebunden an dir. Und er sich dann die Mühe macht, diese Bindung aufzumachen und dafür zu sorgen, dass er laufen kann. Und dann stellen wir fest, ja, jetzt können wir gemeinsam können wir jetzt wesentlich besser laufen. Aber wenn er versucht, irgendwas zu machen, da sind wieder Dinge, die dem im Weg stehen. Und dann braucht er wieder Hilfe, die ihn freisetzt. Und zum Teil kann er das auch selbst. Und sie genauso, sie wird arbeiten können und gehen können und laufen können und alles, aber irgendwann läuft sie irgendwo dagegen. Irgendwann läuft sie auf eine Wand. Irgendwann passieren Dinge in ihrem Leben, wo sie stolpert, fällt und dann hilft, könntest du mal fallen? Nein, und Entschuldigung. Dann hilft man ihr wieder auf und sagt, oh, das hat wehgetan, das kann am Anfang vorkommen. Und dann passiert es wieder. Und dann passiert es nochmal. Und irgendwann denkt man sich, komisch. Immer wenn von links irgendwo was kommt, dann fällt sie. Und es gibt eine Möglichkeit, nämlich zu sagen, gib dir mal mehr Mühe. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich mich irgendwann drum kümmere und ebenfalls helfe, diese Fesseln, diese Gebundenheit zu lösen. Und gleich die Brille mit. Dankeschön. Danke. Das wollte ich symbolisieren. So, der eine oder andere sagt jetzt, ist ja ganz lustig, ist ja ganz spaßig, hast du gut gemacht. Steht das auch im Wort Gottes oder gehst du über das Wort Gottes langsam aber sicher hinaus? Deswegen lesen wir Apostelgeschichte 8. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die zum Glauben kommen in einer Stadt, die Samaria heißt. Die Gläubigen, Apostelgeschichte 8, Abvers 4, die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und sie verkündeten die Botschaft von Jesus. Philippus ging in die Stadt Samaria, er erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu, sie sahen die Wunder, die er tat. Viele böse Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Also, da kommen viele Menschen zum Glauben. Schon seit vielen Jahren lebt in dieser Stadt Simon, ein Zauberer, der sich für etwas Besonderes hielt. Mit seiner Zauberei zog er die Leute in seinen Bann. In Samaria nannte ihn jeder, den man fragte, nur den Großen oder die Kraft Gottes. Durch die Zauberkünste besaß er großen Einfluss, denn er hatte viele Anhänger. Aber nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon wurde gläubig und empfing die Taufe. Er begann, Philippus auf Schritt und Tritt zu folgen. Er staunte über die großartigen Wunder und Zeichen, die dieser vollbrachte. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, da schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, da bot er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Aber Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben. Man könnte auch übersetzen, verfaulen oder verrotten. Weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Kehr dich ab von deiner Verdorbenheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine bösen Gedanken. Denn ich sehe, dass du voll Bitterkeit bist und gefangen oder auch gefesselt oder gebunden in der Ungerechtigkeit. Betet für mich zum Herrn, rief Simon, dass mir nichts von dem Schrecklichen geschehe, wovon ihr gesprochen habt. Ja, das als kurzen biblischen Beleg. Da ist ein Mann, Simon der Zauberer. Es passiert alles Mögliche, der hatte vorher großen Einfluss. Manche sagen, oh ja, der hat halt hinterher auch versucht, weiter seinen Einfluss zu bewahren. Und der hat versucht, seine Macht dazu bewahren. Da ist ein Satz drin, der mich daran gestört hat. Nämlich, auch Simon wurde gläubig und empfing die Taufe. Es handelt sich nicht um einen Zauberer, der versucht hat, Mittel zur Manipulation zu kriegen. Der Mann hat sich bekehrt. Das Wort Gottes sagt, er wurde gläubig und er ließ sich taufen. Das war ein richtiger Gläubiger. Dann folgt er, dann sieht er, wie der Geist Gottes gegeben wird, wenn Hände aufgelegt und gebetet werden. Und dann sagt er, ich gebe euch Geld, ist die Art und Weise, wie er gedacht hat. Und Petrus sagt dann was ganz Interessantes. Ich sehe, du bist voll Bitterkeit und ich kann sehen, dass du gebunden oder gefesselt bist in Ungerechtigkeit. Das ist genau das, worüber wir gesprochen haben. Da kommt jemand zum Glauben. Nicht jemand, der versucht, dann Geld auszugeben, um seine Pfründe zu bewahren und dass ihm sein Lebensunterhalt und seine Einfluss und Macht nicht wegschwimmen, sondern da kommt jemand zum Glauben. Und dann verhält er sich in Art und Weise, dass Petrus sagt, ich sehe, dass du gebunden bist. Du bist gefesselt, du bist bitter und in dir sind Dinge, die Gott noch widerstehen. Und dann erkennt dieser Mann, ich bin auf einem Weg, bitte betet für mich, dass diese Fesseln gelöst werden. Darüber haben wir gesprochen. Okay? Also keine abgehobene Theorie, sondern etwas, was im Wort Gottes sich eins zu eins wiederfindet. So. Also, für heute, danke Herr für die Intimität, die mit dir möglich ist. Danke, dass du uns die Hand ausgestreckt hast und dass wir dich kennenlernen durften. Danke, dass es gut ist, an deiner Seite zu sein. Danke, dass du das Beste bist und dass das Beste immer besser wird. Und dass wir glauben, wir könnten es nicht fassen, aber es wird immer mehr und immer mehr. Danke dafür, dass wir Braut und Bräutigam sind. Danke für deine Nähe. Danke dafür, dass du uns die Hand ausgestreckt, entgegengestreckt hast und dass wir das nehmen dürfen. Wir bitten darum, dass dein Herz für die Menschen in uns Gestalt annimmt, dass wir diese Liebe weitergeben können, dass wir nicht Menschen rein manipulieren, dass wir auch nicht in einer Lage sind, dass wir versuchen, Eindruck hervorzurufen und dass wir auch nicht besetzt sind mit all den lieben Menschen, die wir kennen, sondern dass dein Herz und deine Liebe uns so trifft und so aufweicht, dass wir nicht anders können, als anderen Menschen die Hand entgegenzustrecken und zu sagen, Gott liebt dich. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Und danke dafür, dass wir sehen dürfen, dass Menschen, die aus der Finsternis ins Licht kommen, dass diese Menschen nach wie vor gebunden sein können und schlechte Eigenschaften haben können. Und dass wir diejenigen sind, die die Hand ausstrecken dass wir diejenigen sind, die dafür beten und dafür bitten, dass wir diejenigen sind, die sie freisetzen dürfen. Danke, Herr, dass du gesagt hast, der Geist des Vaters ist auf dir, die Gefangenen freizumachen, den Zerschlagenen gute Botschaft zu predigen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen und Menschen zu heilen. Und dass das Gleiche für uns gilt. Danke, Herr. Ich bitte dich, dass jeder Einzelne von uns dort tiefer und tiefer reingeht. Amen.